Das A-Quadrat. Das sind Arnim und Andi mit ihrem Podcast Reisen und Genießen.
Servus, grüezi und ciao ragazzi, benvenuto zu unserer 9. Podcast-Folge Reisen und Genießen. Da sind wir wieder, Arnim, wie geht's dir?
Mir geht's sehr, sehr gut. Ich habe totale Lust und die Begrüßung klingt natürlich super vielversprechend, mal wieder in Landessprache. Und das hast du bei den letzten Malen auch gemacht. Sehr, 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 sehr gut. Nee, ich bin toll gestartet in den Tag, bin super drauf, Andi. Also von mir aus können wir loslegen, also ja. Gar kein Thema.
Ja, lass uns starten. Aber bevor wir starten, und starten hat heute eine besondere Bedeutung, das Wort. Ja, erstmal danke für das tolle Feedback zur letzten Folge. Das war ja unser erster so richtiger Städtetrip in eine Großstadt. Einige wünschen sich noch mehr von diesen Folgen. An dieser Stelle danke für das tolle Feedback nochmal. Ich kann schon sagen, Geduld, da kommt noch einiges. Ja? Die Zettel sind voll, es ist nicht nur einer, es sind mehrere, Arnim.
Ja, wir haben natürlich schon einiges gesehen in Europa und auch in der ganzen Welt. Und da werden auch noch Städtereisen kommen, auf jeden Fall. Aber die letzte hat ein gutes Feedback bekommen und sind wir sehr, sehr stolz drauf. Und wir nehmen natürlich immer alles sehr herzlich entgegen, um in Zukunft ja in diesem Bereich noch mehr zu machen.
Ja, genau, du sagst es, ja. Wir lassen uns ja immer was Neues einfallen, wo wir sagen, wie können wir denn ein bisschen Abwechslung reinbringen. Und das, was wir uns euch heute vorstellen möchten, wobei der Arnim hier den Lead hat in dem Ganzen, den Hauptpart, das haben garantiert die wenigsten von euch bisher gemacht. Also ich noch auf gar keinen Fall, aber Arnim hat mir das erzählt. Das ist, glaube ich, das zweite Mal, dass er sowas macht. Und da bekommt man wirklich Lust drauf. Und das war dann auch der Anlass, wo ich gesagt habe, Mensch, lass uns doch mal das machen. Und deswegen, ja, Arnim, erzähl doch mal von deiner super spannenden Reise.
Ja, wie du gesagt hast, Andi, diesmal ist es eine etwas andere Reise. Die haben wir in diesem Sommer gemacht, bei super schönem Wetter. Und das war die zweite Reise, du hast es angedeutet, dieser Art. Und zwar sind wir mit dem E-Bike über die Alpen gefahren. Das haben wir vor 2 Jahren schon mal gemacht. Da war die Route etwas anders. Also sind vor 2 Jahren von Mittenwald aus zum Gardasee gefahren. Hatten auch super Glück mit dem Wetter. War auch eine sehr, sehr schöne Tour. Und das hat uns inspiriert und animiert, nochmal das Gleiche zu machen. Also nochmal eine Tour über die Alpen mit einer anderen Route. Und da sind wir dieses Mal von Reutte in Tirol zum Comer See gefahren. Aber Andi, jetzt bin ich schon mal wieder mitten im Thema, aber wir müssen natürlich wieder das machen, was wir immer machen, bevor es losgeht, damit wir auch ein bisschen lockerer werden und damit der Andi auch mal wieder loslegen kann. Ja,
ja, also wie ich dich kenne, locker warst du, weil du hattest ja schließlich keine Elefanten dabei, so wie der Hannibal damals, sondern E-Bike und nicht zu verwechseln mit einem Moped. Also man muss da auch treten, sage ich dann immer, weil manche sagen, oh, jetzt bist du aber schon alt, jetzt fährst du schon E-Bike oder wie? Das ist nach wie vor, oder das ist auch anstrengend, ja, mit dem E-Bike zu fahren. Irgendwann ist auch der Akku alle. Ne?
Ja, genau, da muss man ein bisschen haushalten, aber ich möchte noch mal darauf zurückkommen, dass wir unsere Podcasts immer damit starten, dass wir unser Ritual machen. Ne? Und Ich weiß natürlich nicht, was du diesmal ausgesucht hast, weil ich habe die Route gerade beschrieben. Und wenn man von Reutte in Tirol bis zum Comer See fährt, dann haben wir schon mal Tirol, Österreich, Comer See, Italien. Mhm. Und wir müssen auch noch durch die Schweiz. Und ich weiß nicht, ob du da jetzt in der Richtung was finden konntest.
Ja, das ist natürlich eine hochkomplexe Aufgabenstellung dieses Mal gewesen.
Also Wein aus der Schweiz.
Wein. Ja, ich möchte, vielleicht haben wir Zuhörer aus der Schweiz. Also die Schweiz ist mit Sicherheit schön, aber jetzt nicht unbedingt das Weinland, also im Sinne von Weinanbau. Ja, wie gesagt, Route angesehen, die Weinbaugebiete in Österreich, die liegen alle ganz, ganz weit im Osten. Dort gibt es ganz hervorragende Weine, aber das hier sind doch eher Berge und Skigebiete und Wandergebiete, wo nicht so viel Wein angebaut wird. Ja, und weil wir das letzte Mal schon Wein aus Österreich hatten, habe ich mich dann für was Italienisches entschieden.
Ganz überraschend.
Ganz überraschend. Und Also auch das Gebiet um Comer See oder wo ihr dann nach Italien gefahren seid, ist jetzt auch kein typisches Weinbaugebiet. Und dann dachte ich mir, was liegt denn da in der Nähe? Und habe dann einfach einen meiner Lieblingsweine oder Weintypen aus Italien genommen. Und Venetien ist ja auch nicht so weit weg. Und deswegen geht's heute ins Valpolicella. Und der Wein ist ein Valpolicella Ripasso. Und er ist der berühmte Bruder oder der Bruder des berühmten Amarones, Arne.
Ja, das hört sich doch schon mal nicht schlecht an. Ich denke, wir stoßen an, okay?
Ja, sehr gerne.
Zum Wohle.
Zum Wohl.
Du hast Ripasso gesagt.
Ja.
Erzähl ein bisschen mehr davon. Na,
ja, also Ripasso bedeutet so viel wie noch einmal. Also das heißt nicht nochmal anstoßen und nochmal einen Schluck und so. Also es, nein, es ist der junge Wein, wird dort mit dem Trester des Amarones, des weltberühmten Amarones, nochmal vergoren. Und der Amarone ist ja deswegen so teuer, weil die Trauben geerntet werden und werden dann auf Stroh oder Holzmatten an der Luft trocknen gelassen.
Oh, okay.
Und dadurch geht die Feuchtigkeit raus. Es ist weniger Flüssigkeit in der Traube drin und somit ist das Ganze konzentrierter. Das heißt sehr, sehr wenig Ertrag, aber sehr, sehr, sehr geschmacksintensiv und das macht im Grunde diesen Amarone aus. Und der Ripasso. Das
schlägt sich doch noch im Preis nieder, denke ich.
Hast du jetzt, ne? Ja, da hast du ja mal was erlebt, da könnt ihr euch schon auf eine kleine Story freuen. ja, also ich mag dieses mandelige, ganz schwere beim Amarone. Ich mag es, aber ich mag es etwas lieber beim Ripasso, weil der Ripasso das Ganze etwas leichter zum Ausdruck bringt im Glas und trotzdem eine ganz tolle Tiefe und Frucht hat. Also von meiner Seite einer meiner absoluten Lieblingsweine, die schon seit, weiß ich nicht, 10, 15 Jahren, kann ich nur empfehlen. Und ja, das perfekte Verhältnis von Frucht, Fülle und die leichte Bitternote, weil Amarone oder Amaretto hat ja immer irgendwas mit Bitter zu tun, aber auch etwas mit mandeligem Aromen.
Okay.
Und das ist hier nicht ganz so im Vordergrund. Von daher eher mein Favorit.
Genau, ich habe jetzt gerade nach dem Preis gefragt vom Amarone, der sicherlich ja, relativ teuer ist, glaube ich, wie du es angedeutet hast. Ja, eine kleine Geschichte, du hast gerade mal kurz erwähnt, wir waren mal in der Woche zu Hause, irgendwie nach einem harten Arbeitstag, haben uns gesagt, was machen wir uns noch zu essen, und hatten wir keine Lust mehr zu kochen und ja, letztendlich blieb dann eine Tiefkühlpizza übrig, was wir wirklich nicht häufig machen, aber an dem Abend war es halt so und dann haben wir halt Lust bekommen auf einen schönen Rotwein. Und habe dann einfach einen Rotwein rausgezogen aus dem Regal und habe den geöffnet. Der Geruch war schon sehr, sehr lecker und angenehm. Habe den dann eingekippt und ja, beim ersten Schluck habe ich gesagt, was ist das denn? Ja, also der passte exzellent zur Tiefkühlpizza. Sofort das Internet bemüht, ja, sofort mal nachgeguckt. Ja, war die Flasche für 69,90. Ja, das kann man sich in der Woche mal gönnen.
Ich muss mal kurz in die Küche. Ich brauche so eine Papiertüte. Ich fange an zu hyperventilieren jetzt.
Das haben wir dann auch gedacht. Aber das spiegelt genau das wieder, Andi. Also der war super, super kräftig. Ja, also ich glaube, wir haben ein Glas getrunken und dann war man natürlich erstmal über den Preis geschockt. Und zum Zweiten, viel mehr ging dann auch nicht an dem Abend, weil das natürlich, oder speziell der Wein, sehr, sehr schwer war. Ne? Also ich denke mal, du hast auch schon einen getrunken oder mehrere.
Ja, davon, ja. Ne? Also, also nicht jetzt falsch verstehen, dass ich Amarone nicht gut finde. Ich finde ihn sehr, sehr gut, aber allein schon vom Preis her, also da geht es schon, ich würde sagen, wenn es was richtig Gutes ist, 30, 40 Euro aufwärts. Weil dann hat man die Qualität, weil solche Weine werden wirklich erst gut, wenn sie ein paar Jahre liegen. Und damit steigt auch der Wert des Ganzen. Und so ein Valpolicella Ripasso ist einfach so, ich will jetzt nicht sagen Everyday-Wein, aber einer, der immer super zu Pasta, zu Pizza, zu Fleisch passt. Und da, also ich habe immer Vorrat von verschiedenen Weingütern im Keller, was diesen Wein angeht.
Den kannst du mir nochmal anbieten, den wir jetzt im Glas haben.
Also ja, das passt sehr gerne. Also ich gehe runter nachher. Also wenn die Story gut wird, die du jetzt erzählst, dann gebe ich dir ein Fläschchen mit. Also ich glaube, ich werde eine Flasche los. Ja, aber bevor der Arne mir jetzt hier gegen das Bein haut, weil ich wieder in meiner Weinwelt immer breiter werde, ne, würde ich sagen, wir gehen statt mit deiner Reise im Detail. Auch, ja. Und wenn jemand etwas mehr wissen will über Wein, so Weinwissen im Alltag, Weinwissen zum Mitreden im Restaurant, schaut gerne mal auf meiner Webseite vorbei. Dort gebe ich auch bei den Weinempfehlungen so ein paar Weintipps, Weinwissen für Anfänger mit. Wie gesagt, dass ihr im Restaurant nächstes Mal auch sagen könnt, oh ja, was für eine Rebsorte habt ihr hier und so weiter. Und ja, ist gut, Arnim, ist gut. Ja, verlinken wir unten und Arnim, leg los.
Der hört nicht auf, ne? Aber du wolltest noch kurz was zur Werbung sagen, Andi?
Oh ja, das ist wichtiger Hinweis. Ne? Mhm. Wir sind dazu verpflichtet, weil wir hier auch Tipps geben, zu erwähnen, dass dieser Podcast Werbung enthält, soweit zum offiziellen Teil. Und es ist ja so, dass ich, und ihr kennt das vielleicht auch, Arne macht es genauso, immer dankbar ist für Tipps aus erster Hand, so wie warst du selbst schon da? Oh super, das sind die besten Empfehlungen, die es gibt. Und das ist ein Anliegen von uns, gerade hier beim Podcast, zu sagen, geht mal in dieses Restaurant, nutzt mal das aus. Wir haben hier einen Reiseveranstalter, der hat uns super betreut. Dieses Weingut ist klasse und. Und dann möchten wir natürlich die Dinge auch beim Namen nennen. Und dann sind wir aber verpflichtet zu sagen, dass es Werbung ist. Also so viel zur Bürokratie. Sie muss sein. Sie hat mit Sicherheit auch ihr Gutes. Das nur noch mal zur Erklärung. Also wenn ihr die nächsten Podcasts hört, sagen wir dann, lassen wir uns irgendeinen Jingle einfallen und sagen, Achtung, dieser Podcast enthält Werbung. Und genau. Damit ist der offizielle Teil erledigt. Wir sind dann raus und uns kann keiner was.
Genau. So, jetzt fangen wir aber mal mit der Reise an. Du hast es angedeutet. Ja, wir haben die zwei Reisen, die wir unternommen haben, mit dem Veranstalter Go Alps gemacht. Das ist auch ein Veranstalter, der spezialisiert ist auf Mountainbike-Touren und E-Mountainbike-Touren. In den Alpen oder in anderen Regionen, wo man eben je nach Level und Schwierigkeitsgrad sich dementsprechend die Touren aussuchen kann. Die sprechen da von Level 1 bis 4, wobei 1 das Level ist, wo man ein bisschen gemütlicher unterwegs ist, wo man vielleicht sich auch ein bisschen mehr die Landschaft angucken kann, wo nicht so schnell gefahren wird und ja, die einzelnen Strecken dann dementsprechend über Belege geht, die auch gut zu fahren sind. Also da fährt man über Asphalt, Waldboden. Es sind auch ein paar Trails und natürlich auch Steigungen dabei. Wir haben etliche Höhenmeter natürlich überwunden. Aber die Tour, die wir gemacht haben, die war das Level 1 bis 2, also die E-Bike-Tour 1 bis 2, aber wie gesagt, 4 ist das höchste. Das sollten auch nur Leute machen, die gut trainiert sind und über eine dementsprechende Fahrtechnik verfügen. Man fährt also von Ort zu Ort mit dem E-Bike und das Gepäck wird von den jeweiligen Hotels immer hinterhergebracht. Das ist ja praktisch. Das heißt, ihr müsst nicht schleppen, ne? Kannst dir vorstellen, Andi, man hat also einen Rucksack mit den wichtigsten Sachen noch dabei. Ja, genügend Getränke, natürlich Riegel dabei. Und dementsprechend braucht man das große Gepäck, also die Tasche oder den Koffer, nicht mitnehmen auf dem Rad oder mit dem Hänger oder wie auch immer, sondern man kriegt es danach
gebracht. Das habe ich mich gefragt, wie ist das, die ganze Tour waren wie viele Tage?
Eine Woche war man unterwegs.
Eine Woche, ja. Dann dachte ich, hast du dann die riesen Taschen irgendwie am Mountainbike dran oder wie ist das eigentlich mit dem Gepäck? Aber das ist ja eine super Lösung.
Genau. Die Hotels, die ausgesucht werden, das sind gute Hotels, 4-Sterne-Hotels. Wir hatten jetzt eine Halbpension dabei, bei der ersten Reise auch. Und man kann durchweg sagen, dass das sehr, sehr schöne Hotels waren. Das ein oder andere werde ich verlinken und dann könnt ihr mal nachschauen. Wenn die Tour vorbei ist, dann wird man quasi wieder mit einem Bus in den Ausgangsort zurückgeschattelt. Die Bikes kommen auf dem Fahrradträger hinten drauf und dann ist man wieder am Ausgangspunkt. Und in dem Fall in Reute.
Da ging's los.
Genau, da ging's los. Und jetzt ein kleiner Hinweis, bevor es mit der eigentlichen Tour losgeht. Wir haben also nach der Tour nochmal 2 Tage in Reute verbracht und die würde ich jetzt gerne an den Anfang stellen, weil in Reute selber oder in den kleinen Ortschaften, die dazugehören, kann man noch ein paar Sachen machen. Und für die Leute, die sich interessieren, es ist vielleicht ganz sinnvoll, wenn man die Zeit hat, bevor die Tour beginnt, 1-2 Tage in Reute zu verbringen. Wir hatten die Zeit nicht und deswegen beginne ich jetzt quasi mit dem Ende der Reise am Anfang. Ich hoffe nicht, das war zu verwirrend. Also wie kommt man hin? Also sagt dir was Reute? Sagt dir das irgendwas, Andi? Oder?
Ja, es sagt mir was, weil ich halt sehr, sehr viel zum Wandern in die Berge fahre. Genau. Südtirol, genau. Österreich, Ötztal. und so weiter. Und da musst du eigentlich immer über den Fernpass und kurz hinter der Grenze fährst du so durch einen Tunnel und dann steht dann Willkommen in Tirol.
Genau.
Und meistens fängt der Stau dann an. Genau. Und dann ist dann Reutte da. Also wir haben mal einen Stau umfahren, sind durch Reutte und dachte, oh, hier könnte man eigentlich auch mal so hinfahren. Mein Bruder war dort letzten Winter und sagte, gar nicht so schlecht. Hier kann man wunderbar Skifahren, auch in der Umgebung. Ist auch Zugspitz-Arena
genau.
noch, wo man hin
genau.
kann.
Genau.
Also ja, Reutte sagt mir was, ja.
Ja, ist also, wir fahren ja vom Rheinland aus los, 650 Kilometer. Wie gesagt, für viele bekannt durch den Tunnel halt. Sehr oft auch Blockabfertigung, wo man sich ein bisschen ärgert, dass kurz vor dem Ziel oder mit Beginn Region Tirol, dass man noch warten muss, weil eben diese Blockabfertigung ist. Aber ist quasi das Tor zur Skiwelt oder zur Wanderwelt der Tiroler Alpen, würde ich so sagen. Ne? Ja, die A7, die man da rankommt, einfährt von unserer Seite aus, schon sehr schön, den Blick auf den Bergen, also es macht schon Spaß, wenn man da ankommt. Und
da mache ich mal, sorry, wenn ich unterbreche, ja, also dieses, da gibt's, ist das kurz hinter Memmingen, glaube ich, gibt es die Raststätte Allgäuer Tor.
Da haben wir sogar angehalten.
Ja, siehst du. Und da geht es wirklich dann so, ich würde mal sagen, ein bisschen den Hang runter. Mhm. Natürlich die A7. Und man hat bei guter Sicht hat man schon ein super schönes Bergpanorama vor sich. Und dann da geht eigentlich das Urlaubsfeeling schon so ein bisschen los.
Das ging los. Wir hatten auch Glück, dass wir da keine Blockabfertigung hatten und wir sind dann relativ schnell in Reutte gewesen. Das Ganze kann man natürlich auch mit der Bahn machen. Ihr müsst euch halt überlegen, wenn ihr diese Tour macht, dass ihr ein bisschen was an Gepäck dabei habt. Ne? Also ihr habt natürlich das E-Bike dabei oder ein Mountainbike dabei, was man natürlich verstauen muss. Und ja, ich weiß jetzt nicht, wie das bei der Deutschen Bahn ist, mit den Fahrradstellplätzen dort oder ob man sein teures E-Bike oder Mountainbike dann irgendwo im Zug lassen will. Das muss jeder für sich selbst entscheiden. Ne? Und wir hatten, als wir die 2 Tage noch da geblieben sind, ein sehr, sehr schönes Hotel, das verlinke ich auch. Das war das Hotel Lech Live. Das Naturhotel am Lech, also wirklich sehr, sehr schön, wo man extrem im Wellnessbereich einiges machen kann. Die Leute waren sehr, sehr nett. Echt zu erwähnen war das tolle Frühstücksbuffet. Die Zimmer waren richtig toll. Auch nicht unwichtig, kostenfreie Parkplätze. Das Personal war super nett. Und wir sind mit der Dame von der Rezeption ein bisschen ins Gespräch gekommen. Das gibt's noch nicht ganz so lange, glaube ich, das Hotel. Und uns hat sehr, sehr gut gefallen. Also durchaus mal merken, wenn man dort mal Urlaub machen will, das kann man da sehr, sehr gut. Hätte ich gar nicht vermutet, weil es halt viele, viele Sachen gibt in dem Bereich, die man sich angucken kann. Also das Hotel Lech Live, absolut, absolut klasse, muss ich sagen. Ja, und die Dame hat uns dann direkt informiert über die im Prinzip Sehenswürdigkeiten, die man da eben besuchen kann.
Ja. In Reutte selbst?
In Reutte selbst.
Oder Umgebung.
Ja, genau. Und die Seilbahn zum Beispiel, um auf den Berg zu kommen, da kommt man in die Hahnenkamm-Bergfeld. Jetzt vielleicht nicht mit der Hahnenkamm-Abfahrt in Kitzbühel zu verwechseln, aber die heißt Hahnenkamm und die bringt, kann man 5 Minuten, ist man zu Fuß da, die bringt einen hoch. Man kann natürlich auch hochlaufen, wenn man trainiert ist. Andi, du bist, glaube ich, ein bisschen trainierter im Wanderbereich als ich. Also wir haben uns hochbringen lassen mit der Seilbahn und sind oben gewandert. Das war super schön, das
muss ich sagen. Bei mir hängt es davon ab, ist es am Anfang des Urlaubs, dann geht es eher mit der Bahn hoch und, und dann zu Fuß runter. Wobei auch so ein Abstieg, an der Stelle besorgt euch unbedingt Wanderstöcke. So ein Abstieg auch durchaus ziemlich anstrengend sein kann. Naja, aber ich laufe auch schon mal ganz gern Berge hoch. Also auch, wir sind auch schon mal in Garmisch an der Wank gestartet. Komm, da gehen wir mal hoch, sagte meine Frau. Und da waren wir dann direkt drin im Bergsteige-Feeling.
Ja, wir haben aber auch eine schöne Tour gefunden. Ich bin ja jetzt, wie gesagt, nicht so der Wanderer, aber da gibt's halt diese Klassifizierung, ähnlich wie bei den Skipisten, dass man blaue, rote und schwarze Pisten hat. Vielleicht sollte man sich da nicht überschätzen, wenn es dann wirklich steil hoch und runter geht. Stöcke hatten wir auch dabei. Also von daher haben wir eine tolle Tour gemacht. War richtig klasse.
Ja, also Wandern ist ja, ich sage immer, Wandern ist wie Skifahren, sagt meine Frau, hä? Ja. Ja, du kannst einen steilen Aufstieg nehmen über viel Geröll, wo du wirklich dich an Seilen festhalten musst. Dann bist du halt wie beim Skifahren auf einer schwarzen Piste sozusagen. Oder du nimmst halt die gemütliche, die so ein bisschen mehr in Serpentinen rumführt. Dann bist du bei einer blauen. Rot liegt dann irgendwo dazwischen, aber das ist auch wie beim Skifahren. Manche Rote sind eher blau und manche Rote sind eher schon schwarz. Ja, also das ist doch durchaus sehr, sehr ähnlich wie beim Skifahren.
Ja, und wenn wir bei Reisen und Genießen sind, darf das Essen natürlich auch nicht zu kurz kommen. Und Teilnehmer dieser E-Bike-Tour haben uns halt ein Restaurant in Höfen empfohlen. Das ist ein kleiner Ort in der Nähe oder ein Vorort von Reutte. Also fast zu Fuß zu erreichen, hätte ich gesagt. Und da waren wir im Sennerland. Das sieht von außen relativ normal aus. Ich drück's mal so aus. Wenn schon ein Schild dran steht, ganztägig warme Küche. Das ist schon irgendwie, du kennst dich ein bisschen besser aus mit tollen Restaurants und so. Da waren wir ein bisschen skeptisch, aber wir sind dann reingegangen und uns wurde empfohlen vom Hadi, das ist ein Teilnehmer der Tour, dass wir mal das Parmesan-Menü nehmen sollen. Also Nudeln mit Parmesan, mit Kirschtomaten, Zucchini, Aubergine. Und da wird ein riesen Parmesan reingeschoben und am Tisch halt zubereitet. Am Tisch geschwenkt, wird sogar gesagt. Und das habe ich natürlich getan. Dann kam so ein 40 Kilo Parmesan.
So groß wie ein Rad vom VW Golf?
Ja, vom LKW, würde ich fast sagen. Und was soll ich sagen? Also, das war schon sehr, sehr gut. Also, ist auch schon mal in Richtung Parmesan, in der Richtung was gegessen.
Ja, unbedingt. Also, wenn ich sowas lese auf einer Karte, so Linguine oder Tagliatelle, Parmigiano und so weiter, ich bin immer sofort dabei. Und ich finde das allein diese Zeremonie, wenn die dann auf ihrem Schubwägelchen.
Genau so war das.
Gell? Ja, das war sehr, sehr gut. Diesen Parmesanleib da reinfahren, ja. Und dann kommen die heißen Nudeln, wo die nicht 100% abgetropft sind, kommen dann da rein, werden geschwenkt und dann auf dem Teller angerichtet. Und ich muss natürlich wieder einen draufsetzen. Und wenn dann noch jemand mit einer Trüffelreibe kommt und einem Trüffel, weil nur die Reibe an sich nützt ja nichts, dann bin ich im siebten Genießerhimmel.
Ja, das war ich auch ohne die Trüffel. Das ist ja nicht so meins, aber das war absolut klasse. Also haben sehr, sehr schön gegessen. Er hat uns am Ende noch einen Gin empfohlen. Engels und Biber, glaube ich. Bester Gin Tirols und zweitbester Österreichs. Also den haben wir natürlich auch noch mitgenommen. Ganz wichtig, nicht spritzen, hat er gesagt. Also nichts reinmachen, ja. Habe ich auch probiert zu Hause. Im Urlaub schmeckt es immer alles besser, aber zu Hause hat er genauso gut geschmeckt. Den werden wir uns nochmal zu Gemüte führen, Andi, wenn wir mal Zeit haben.
Ich freue mich drauf.
Ja, ausgezeichnet. Gomio Falstaff steht an der Tür. Kann alles nicht so falsch sein. Also dringende Empfehlung. Sennerland in Höfen, bitte dringend vorbeischauen. Schönes Wetter, wir haben auch noch draußen gesessen, also absolut, absolut klasse. Ja.
So, und jetzt ist ganz viel drin im Magen.
Ja.
Und dann kommt eine spannende Tour.
Ja, wir haben natürlich noch eine Empfehlung von einem Mitglied der Tour bekommen, dass wir auf die Hängebrücke Highline 179 gehen sollen. Ja, nur Fliegen ist schöner. Also mit Höhenangst und wer ein bisschen, ja insgesamt so ein bisschen Angst hat, wenn es wackelt, der sollte das nicht machen. Kennst du die auch, die Brücke oder was in der Nähe?
Ja, vom Auto aus. Ich habe so bei der Alpenüberquerung mit dem Auto, gibt es immer so ein paar Etappen, wo ich sage, jetzt kommt erst also hoffentlich keine Blockabfertigung, dann der Tunnel, willkommen in Tirol, dann Reutte und dann kommt dieses... Das ist so eine Burgruine Ehrenberg.
Genau.
Die ist relativ am Anfang, wenn du Richtung Fernpass fährst. Man sieht die immer auf der rechten Seite und man sieht auch seit ein paar Jahren, weil so alt ist diese Brücke, glaube ich, noch nicht, sieht man auch diese Brücke, die auch über die Fernpassstraße geht. Und ich sage immer zu meiner Frau, irgendwann müssen wir mal da halten und da hochgehen.
Ja, so. Lohnt sich. Wir sind auch drüber. Über 100 Meter hoch, über 400 Meter lang. Also von daher hat es auch einen Eintrag ins Guinness Buch der Rekorde bekommen. Und tolle Geschichte, müsst ihr machen. So, jetzt muss es aber endlich losgehen. Jetzt gucke ich mal auf die Uhr. Jetzt haben wir schon fast 25 Minuten über den Einstieg geredet. Aber bei Wein kann ich den Andi nicht stoppen und ein paar Tipps zu Reutte musste ich auch loswerden. So, an dieser Stelle, wir sind gefahren. Ich glaube, wir waren 13, wenn mich nicht alles täuscht. Also, Props an alle Teilnehmer. Es hat alles super geklappt. Also, wir hatten eine tolle Truppe. Wer da mitgefahren ist, die Silvia Hardy, ich nenne ihn mal den Genießer, der hat alles genossen auf der Tour. Pit haben wir ihn genannt, weil wir hatten zweimal Peter und deswegen hieß dann halt einer Pit. Die Ute, die besten Fotos und Collagen gemacht hat auf dieser ganzen Tour. Peter und Cornelia, die mittags immer ihr Sonnenhütchen dabei hatte auf dem Rucksack. Cornelia, verzeih es mir, dass ich es erwähnen musste, aber das war natürlich herrlich und auch bitter nötig. Mit ihrem Mann Dieter, der sehr oft gefragt hat, wie weit ist es noch ungefähr? Das hat er sehr, sehr häufig gemacht. Auch du, verzeih mir bitte, Dieter, dass ich das an der Stelle hier erwähne, aber ich fand es halt sehr, sehr lustig. Ja, Rudi, der das Ende der Tour gemacht hat, den ganzen Weg lang, das ist der undankbarste Job, weil der ist immer der Letzte. Wenn die vorne schon was gesehen haben, war er immer noch hinten mit seiner Frau Veronika. Klaus und Esther, die das erste Mal diese Tour gemacht haben, super gut mitgefahren sind und durchgehalten haben. Ja, und dann haben wir halt unseren Mann aus Österreich dabei gehabt, den Mike, der für alle immer zu schnell, der wollte immer vor dem Guide fahren und ist immer sehr, sehr zügig an die zweite Position, manchmal auch an die erste gefahren. Ja, und Bernd darf ich nicht vergessen, meinen hessischen Freund. Und Bernd, denk dran, du hast morgen noch die Trip und du musst morgen noch die Tonne rausstellen. Ja, und ja, wir beide natürlich, also mein Süßling und ich, die Biggi und ich, die natürlich auch mitgefahren ist. Und an der Stelle natürlich ein super fettes Shoutout an unseren Guide, die Anja, die auch, glaube ich, relativ neu bei Go Alps war, hat man aber überhaupt nicht gemerkt. Top Guide, ja, natürlich top trainiert, kannte sich super gut aus mit der Fahrradtechnik, mit dem Fahrrad an sich, war immer ruhig, hat sich auf alle Teilnehmer super eingestellt. Also kann man nur dringend weiterempfehlen, wer bei Go Alps die Anja als Guide hat, da habt ihr nichts falsch gemacht. Also von daher, auf geht's. Start zur ersten Etappe. In Reute müssen wir losfahren und wir wollen nach Wart. Wart ist am Arlberg und wollen am ersten Tag 65 Kilometer fahren und 840 Höhenmeter überwinden.
Das ist ordentlich.
Das war schon für den Anfang gar nicht mal so schlecht. Das war eine richtig gute Nummer an diesem ersten Tag. Ich weiß gar nicht, ob wir noch mal irgendwann mehr Höhenmeter gefahren haben, aber dann ging's los. Kannst du dir vorstellen, wann es morgens losgeht,
Andi? Nee, aber das wäre jetzt die Frage gewesen. Ich kann es mir vorstellen, dass es nicht erst mal um 9 Uhr Frühstück und dann gucken wir mal und gegen 11, sondern genau. Wahrscheinlich, wie bei solchen Touren, klingelt der Wecker recht früh.
Genau, der klingelt früh, also Abfahrt war um 9 Uhr, also ist nichts mit gemütlich Frühstück und bisschen Wellness vielleicht dann noch oder wie auch immer. Sondern
oder 6 Uhr aufstehen.
Oder 6 Uhr aufstehen. Ja, also 9 Uhr Abfahrt, aber bei bestem Wetter, es macht natürlich super viel Spaß und beginnt natürlich alles mit dem Radcheck. Dass man mal guckt, gehen die Bremsen denn? Was ist mit dem Lenker? Ist der fett? Ist fest? Ist der Sattel fest? Hat jeder Handschuhe dabei? Ist der Akku voll? Hat man einen Helm auf dem Kopf? Und das wird natürlich alles überprüft. Und das hat Anja auch fast jeden Morgen nochmal nachgecheckt, dass wir da unterwegs keine Überraschungen erleben. Und dann ging's auf den Lechtal-Radweg, ja, der sich zumindest in unserem Teil meistens mit Asphalt und mit Waldboden versehen war. Der ist insgesamt 125 Kilometer lang, der Lechtal-Radweg, und der geht von Vorarlberg bis zum Lechfall in Füssen. Den sind wir natürlich nicht komplett abgefahren, aber ein Teil davon haben wir gefahren, eben für diese Tour, die ich gerade beschrieben habe. Wunderschön zu fahren, wir hatten wie gesagt tolles Wetter. Da gibt's noch eine zweite Hängebrücke in Holzgau, die wir gesehen haben. Aber für diese Holzbrücke, dass wir da auch nochmal laufen konnten, hatten wir leider keine Zeit. Haben immer Stops zwischendurch gemacht, wo wir was trinken konnten, wenn wir irgendwo angehalten haben, was sehenswert war. Und ja, vielleicht ein kleiner Hinweis, wir hatten total tolles Wetter. Und wenn man angehalten hat, wäre es nicht schlecht, wenn man da so ein Zeug hat wie Anti-Brumm oder so. Ja,
oh, also Mücken.
Mücken und Bremsen und oh, die haben uns angefallen. Aber auch da, Props an die ganzen Teilnehmer, alles war dabei. Also die Reiseapotheke war voll und wir konnten uns da gegenseitig aushelfen und haben da dementsprechend die Mittel aufgesprüht und eingeschmiert und wie auch immer, also richtig, richtig klasse. Ja, wir haben immer angenehme Reisegeschwindigkeiten gehabt, also man kann super, super mitradeln. Wir haben ja ein bisschen Abstand dazwischen gelassen, so dass es auch nicht so gefährlich wird. Ja, also macht ja doch schon mal der ein oder andere eine Lenkbewegung oder bremst mal. Das war halt eine sehr disziplinierte Truppe, die wir da zusammen hatten, die die da toll zusammengefahren sind. Und auf Bundesstraßen wird halt immer ein großer Abstand gelassen, damit die Autos dementsprechend, wenn sie überholen können, nochmal einscheren können. Das hat die Anja alles sehr, sehr gut organisiert. Und ja, nachdem wir dann unsere Kilometer abgespult haben, sind wir zum Schluss in Waadt angekommen. Da gibt's nochmal einen heftigen Anstieg. Also das geht schon relativ hoch. Der Akku ist auch schon ein bisschen gequält worden. Das heißt, so viel Reserve war nicht mehr da. Und wir sind dann letztendlich in Waadt angekommen im Hotel Walserhof.
Und was macht der Popo nach Tag 1?
Also bei mir spielt das gar keine Rolle. Also ich habe überhaupt gar keine Sitzbeschwerden. Aber es gibt natürlich den einen oder anderen, für den so eine lange Tour. Wir sind dann doch ein paar Stunden unterwegs. Ja, ein bisschen ungewohnt ist. Ne? Also eine Radhose ist schon zu empfehlen, obwohl einige der Teilnehmer das auch nicht hatten und das auch nicht brauchten. Ich denke, das ist immer ein bisschen Geschmackssache.
Also 65 Kilometer, ich bin früher auch Fahrrad gefahren, nicht so viel wie du, aber so 30, 40 Kilometer und dann habe ich dann den Popo schon mal gespürt. Und das waren jetzt hier 65, aber oder du wirst die ganze Zeit von der wunderschönen Landschaft abgelenkt.
Kann natürlich auch sein. Ja, es gibt halt Leute, die vertragen das halt besser, aber so eine Radhose ist, glaube ich, schon nicht schlecht. Zu meinen harten Zeiten, wo ich sehr lange auf dem Rad gesessen habe, auch mehr Kilometer gefahren bin, habe ich manchmal sogar zwei Radhosen angezogen, hat mich überhaupt nicht gestört.
Also. Sonnenschutz, Mütze an, Sonnencreme, wahrscheinlich
sehr zu empfehlen. Ja, der Helm ist natürlich auf, ja, klar, so, ne? Der Helm natürlich. Und ja, Sonnencreme absolut wichtig, weil der Schweiß auf der Haut, der begünstigt natürlich nochmal die Sonneneinstrahlung. Also von daher gut eingeschmiert, ist ganz, ganz wichtig. Ja, und im Hotel Walserhof haben wir dann zu Abend gegessen und da muss ich zwei Sachen erwähnen. Also einmal haben wir ein super schönes Menü bekommen abends und haben einen sehr guten Grauburgunder getrunken, der gar nicht nach Grauburgunder geschmeckt hat. Und zwar, ich habe da mal mit dem Kontakt, mit dem Hotel Kontakt aufgenommen. Also der, für die, die es wissen wollen, aus dem Burgenland, vom Weingut Kaiser war der. Also alle haben gleichzeitig gesagt, super, aber irgendwie gar nicht wie Grauburgunder. Den habe ich mir jetzt auch nochmal nach Hause kommen lassen. Und
Gott sei Dank.
Ja, Andi, auch da wirst du nochmal was bekommen. Und ja, absolut klasse, also.
Ja, ich kenne, also der ist Burgenland kommt der, ne?
Aus dem Burgenland, genau.
Und ganz hervorragende Weine von dort. Und ich war das Erste, was ich gefragt habe, sag mal, hast du den mitgebracht? Nee, aber ich habe bestellt. Okay, darf ich den mal probieren? Ja, selbstverständlich. Also da freue ich mich total drauf.
Genau, verlinke ich auch nochmal. Und ich kann auch was zum Preis sagen. Ich habe den für 10 Euro eingekauft. Und das sind so Weine, die wir eigentlich so sehr, sehr gerne trinken, Andi, ne? In dieser Preiskategorie, wenn sie dann noch toll sind. Also sehr, sehr klasse.
Ja, geht auch mal mehr. Aber du wolltest noch was sagen du hast irgendwas gesagt zu einem Verdauerli?
Ja, wir haben dann noch einen richtig guten Haselnussbrand getrunken. Ich weiß nicht, wer da Fachmann ist. Also die riechen ja meistens besser, als sie schmecken. Vielleicht mache ich mir auch jetzt Feinde. Die riechen ja manchmal so nach Nutella oder irgendwie so sehr, sehr nussig. Aber da war beides. Der hat gut gerochen und der hat auch super geschmeckt. Also von daher,
ja, schön.
Da weiß ich aber nicht mehr.
Und dann, müde und satt, wie mag ich das,
sagt man so, ne? Ab ins Bett,
genau. Ab ins Bett.
Ja, tolles Hotel. Waadt ist ein sehr, sehr kleines Dörfchen, Rückseite vom Arlberg. Liegt auf 1500 Meter, hat nur 400 Einwohner. Und ja, ist idyllisch. Schöne Panoramablicke, auch abends und morgens dann auch. Und vielleicht dadurch bekannt, wer sich für Skifahren interessiert, Johannes Strolz, zweimaliger Olympiasieger im Slalom und Riesenslalom, hat Waadt als Zuhause. Und von daher ist der Ort vielleicht durch ihn besonders bekannt. Hängen auch so ein paar Plakate. Nochmal einen kurzen Satz zu den Rädern. Die E-Bikes, die kosten ja genauso wie andere Bikes mittlerweile sehr, sehr viel Geld. Und die werden also immer in den Tiefgaragen oder in den Radkeller gestellt, sodass ihr beruhigt schlafen könnt. Also die werden zwar noch verschlossen, aber das sind immer verschlossene Räume. Also da hatten wir überhaupt gar keine Probleme. Ja, dann hat man geschlafen, auch sehr, sehr gut geschlafen. Und nach dem hervorragenden Wein, dem hervorragenden Essen, ging es dann weiter auf die zweite Etappe. Und zwar ist man gefahren von Waadt nach Schruns ins Montafon, 60 Kilometer. Also die Kilometerzahl hat sich irgendwie die Waage gehalten und ja, es waren 580 Höhenmeter. Etwas weniger als auf der ersten Tour, aber macht für die zweite Tour oder für die zweite Etappe auch Sinn, dass es vielleicht ein bisschen angenehmer ist.
Aber diesmal erst um 11, ne?
Nee, auch wieder nicht. Pünktlich, ja, Anja ne, hat immer gesagt, pünktlich. Ja, und das kennt man ja von den Deutschen, da kommt auch keiner zu spät. Also wir sind auch immer pünktlich losgefahren, konnten alle noch schöne Fotos machen und ich stelle das ein oder andere dann mal auf unsere Seiten. Und dann ging es also weiter, direkt mit einer relativ rasenden Abfahrt bis in den Ort Lech. Das sagt dir was, Andi. Lech sagt dir bestimmt was.
Ja,
du warst unbedingt. Doch mal Skifahren, oder was, denke ich? Ne?
Ja, öfters.
Natürlich warst du in Lech Skifahren.
Ja, es ist einfach ein ganz fantastisches, super schönes Skigebiet. Und ja, also es war, am Anfang war es ursprünglicher, nennen wir es mal so. Und wie soll ich das jetzt sagen? Also
Mondän?
Wenn man es nett ausdrücken will, ja. Na, es gibt so eine Story aus einer Pizzeria, Schnecken, irgendwas mit Schneckerei, glaube ich, unten, direkt in Lech beim Skifahren. Und dann haben wir da gesessen und wollten eine leckere Pizza essen. Und bei uns gegenüber am Tisch war noch Platz für zwei Personen. Und dann ist dann ein Pärchen zu uns gekommen, also beide total nett, der Mann total lieb, nett und freundlich und die Frau ja auch und dann kam man dann irgendwie darauf, ja und wo übernachten Sie denn, wurden wir gefragt und weil die haben erstmal erzählt, sie waren in dem ersten oder zweiten Hotel am Platze. Mhm. Und ich habe dann gesagt, ja, wir sind in Stubenbach, das ist so ein Vorort, so ein Bio-Bauernhof. Und dann hat die mich ganz entgeistert angeguckt und hat gesagt, da müssen Sie ja Bus fahren. Also ich sag mal nicht so im Detail, wie ich das mittlerweile dort finde, aber vielleicht könnt ihr aus der Story so ein bisschen raushören. Aber Lech, man nennt auch Lech eigentlich immer zusammen mit Zürs.
Genau, die sind ja direkt hintereinander, die beiden Orte.
Und Zürs ist also auch bekannt, die haben auch da 5-Sterne-Hotels mit Hubschrauber-Landeplatz und auch die Royals haben damals Urlaub dort gemacht. Lady Di war dort und mit Kindern. Und von daher hat das natürlich so schon so mittlerweile so einen gewissen, ich nenne es mal so einen kleinen Schlag wegbekommen. Ja. Sehr, sehr viel mit Promis. Also ich stand an der Bushaltestelle, da ist mal Niki Lauda an mir vorbeigefahren. So ehemaliger Rennfahrer, ist ja leider mittlerweile verstorben.
Aber Lady Di auch, das ist lange her.
Nee, Lady Di nicht. Lady Di nicht. Also wie gesagt, das Skigebiet ist der absolute Traum. Es gibt dort nach wie vor die beste Kaspress-Knödelsuppe. Also zumindest habe ich seitdem keine andere mehr gegessen. Im Ambrosius, die war absolute Weltklasse. Und jedes Mal, wenn ich eine Kaspress-Knödelsuppe esse, denke ich, ist sie jetzt so gut wie damals? Nee, ist sie nicht, kommt nicht dran. Ja, und also es ist halt einfach wirklich mittlerweile sind dort sehr, sehr viele sehr, sehr Reiche. Du kannst ein Chalet mieten für 40.000 Euro am Tag mit Butler und sowas. Das ist dann, ja. Man muss halt in den ganzen Skigebieten ein bisschen aufpassen, dass man die Bodenhaftung, glaube ich, nicht verliert. Und mir ist das mittlerweile eine Spur too much, ganz ehrlich.
Ja, und wir waren ja mit dem Rad da und ich kann sagen, da war überhaupt nichts los. Also ich war auch ein bisschen gespannt natürlich, weil ich noch nie da war. Aber der Ort an sich im Sommer jetzt für mich relativ enttäuschend war. Also viele Geschäfte waren geschlossen. Man sieht schon, dass es ein sehr mondäner Ort ist. Dass es auch, wie du gerade gesagt hast, bestimmt ein beeindruckendes Wander- und Skigebiet ist am Arlberg. Aber für uns war es jetzt nichts Besonderes. Die Anja hat kurz Pause gemacht. Wir haben ein paar Fotos dort gemacht und sind dann im Prinzip weitergefahren. Also ich habe mich dann aufs Rad gesetzt und habe dann zum Süßling gesagt, ja, okay, jetzt fahren wir mal in Lech. Sind dann weitergefahren nach Zürs. Da war auch viel zu. Haben auch kurz angehalten. Einige der Teilnehmer haben da auch schon Urlaub gemacht und haben natürlich auch tolle Sachen erlebt. Wie gesagt, im Winter, wenn es eingeschneit ist, muss es da ganz anders aussehen. Also für mich im Sommer jetzt relativ. Vielleicht waren wir auch zur falschen Zeit da, morgens um 10 oder so, mag natürlich sein. Was jetzt ein bisschen enttäuschend, aber nichtsdestotrotz, wer Bock hat, da hinzufahren, soll er natürlich tun. Ja, und dann sind wir hochgefahren zum Flexenhäusel. Das Flexenhäusel ist oben auf dem Flexenplatz etwa 1770 Meter hoch. Da haben wir auch schöne Fotos gemacht, super schöne Panorama-Aussicht und haben da unsere Cappuccino-Pause gemacht, weil der ursprünglich geplante Cappuccino-Stopp konnte nicht durchgeführt werden, weil da an dem Tag Ruhetag war in dem Café. Ich weiß jetzt nicht, wie es hieß. Aber das hatte dem überhaupt gar keinen Abbruch getan, weil das war ganz, ganz toll, dieses Flexen heute.
Und was gab's zum Cappuccino?
Zwetschgenkuchen. Oh. Ja, absolut lecker. Grandios. Und haben uns ein bisschen dort aufgehalten. Zwei Teilnehmer der Tour. Ich meine, es wäre die Cornelia und der Dieter gewesen. Die haben da, glaube ich, mal Silvester gefeiert. Sind im Schnee versunken, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, bis in die Morgenstunde. Und wenn das natürlich ist und eine coole Fete ist, dann da oben auf dem Berg viel Schnee, muss es natürlich richtig gut sein.
Ja, Silvester in den Bergen, also ich bin ehrlich gesagt ein bisschen froh, dass das Feuerwerk ganz, ganz stark nachgelassen hat. Aber es hat halt auch dieses Leuchten insgesamt schon sein Flair, wenn man etwas oberhalb auf dem Berg ist und guckt dann runter. Also wir hatten das tatsächlich auch mal gemacht. Das war allerdings nicht in Zürs, das war in Lech oder genauer gesagt in Oberlech. Das ist so ein Ort, der etwas oberhalb liegt. Und da gab es, glaube ich, einen Koch, der war mal Sternekoch und ist mittlerweile, hat dort ein eigenes Lokal. Und man, also es ist, ich würde sagen, Sterneküche, ohne dass da Sterne sind. Ich hoffe, ich drehe ihm jetzt nicht zu nahe, wenn ich das so sage, aber ich spreche eine ganz klare Empfehlung aus, weil das war total herzlich, total lecker, das Essen. Und man kommt da eigentlich an Silvester gar nicht hin, aber wie so oft in diesen Skigebieten gibt es dort ja viele Verwandtschaft und Beziehungen. Unsere Vermieterin unseres Bio-Bauernhofs, wo man mit dem Bus hinfahren muss, hat uns dann tatsächlich irgendwie, weil zwei abgesprungen sind, an Silvester dort einen Platz reservieren können.
Einfach Glück gehabt.
Glück gehabt und es war wirklich nicht überteuert. Es war faire Preise, war ein ganz tolles Erlebnis und ging auch bis in die Morgenstunden. Und das ist wirklich ein tolles Erlebnis, Silvester irgendwo oben in den Bergen zu verbringen.
Ja, kann ich mir vorstellen. Also den Eindruck hatte ich auch, als ich es gehört habe. Ja, wir sind dann weitergefahren, dann ging es wieder hinab. Wir waren ja gerade auf 1700 Meter. Und dann sind wir ins Klostertal gefahren, runter Richtung Bludenz. Viel über Asphalt. Und haben auch ein paar Trails gehabt, wenn mich nicht alles täuscht, respektive ein paar Waldwege, die wir gefahren sind, aber sehr beschaulich und vernünftig. Immer ganz vernünftig auch die Abfahrten genommen und sind dann letztendlich angekommen in Schrunz, haben in der Alpenrose übernachtet. Topzimmer, Dachterrasse hatten wir, die Sonne schien herrlich und ja, haben uns dann gleich auf die Dachterrasse gelegt und ja, haben uns es gut gehen lassen, weil wir waren dann doch ganz schön kaputt. Es war auch recht staubig. Und Anja hat immer gesagt, wir treffen uns noch auf ein Schmutzbier, weil es so staubig war und wir so dreckig waren. Haben sich die meisten immer getroffen. Wir, also Süßling und ich, haben das nicht gemacht, weil ich muss erst immer so ein bisschen Dusche haben und ein bisschen mich da säubern. Aber jeder so, wie er will. Und habe mich dann an die Minibar gemacht und habe dann eiskaltes Bier getrunken. Mohrenpfiff, nicht mehr ganz, wie soll man sagen, sagt man heute glaube ich nicht mehr, aber es war einfach eiskalt, es war herrlich und was halt cool war, als wir die Bikes abgestellt haben, hatten wir die Möglichkeit, die zu säubern, also mit dem Schlauch, weil die waren dann doch recht staubig und dann macht es einfach viel mehr Spaß, wenn man dann im Prinzip morgens auf dem Bike steigt, was wieder total cool aussieht. Wir hatten, glaube ich, einen Teilnehmer, ich meine, es war der Rudi, der hatte noch eine kleine Geschichte an seiner Schaltung, glaube ich, die dann im Ort repariert wurde. Also die Orte sind natürlich alle darauf eingestellt, auch die ein oder andere Reparatur auch mal durchzuführen. Was weiß ich, wenn mal eine Bremse nicht mehr funktioniert oder die Schaltung. Wir haben zwar exzellente Mechaniker dabei gehabt, Hardy und Pitt, also beide, die sich sehr, sehr gut auskannten und auch den ein oder anderen Schaden beseitigt haben, den wir hatten. Aber es war sehr, sehr klasse. Ja, auch ein kleines Örtchen Schrunz, 4000 Einwohner. Soll ein Eldorado für Mountainbiker sein, wenn man dort ist. 300 Kilometer an Pisten beschilderte Routen. Und habe ich gelesen, Hemingway war mal da und hat zwei Winter dort verbracht und hat dort seinen Durchbruch geschafft mit dem Buch Fiesta.
Oh!
Ich habe es nicht gelesen, du, Andi.
Nein, natürlich nicht.
Natürlich nicht. Aber Hemingway kommt einem irgendwo immer über den Weg, ja?
Also ja, so wie die
Sissi. In Venedig auch.
Sissi war auch überall.
Da hat er getrunken, da hat er geschrieben und so. Sissi war auch überall, ja? Ja, und schon sind wir beim Tag 3. Wahnsinn, wie das so geht. Also ist schon klasse. Ja, und auf der dritten Etappe, das war die kürzeste, soweit ich in Erinnerung habe, mit 53 Kilometer, aber verteilt eben auf 750 Höhenmeter. Das heißt, da mussten wir wieder ordentlich kraxen. Und du wirst es nicht glauben, Andi, wann ging's los?
Ich würde sagen, wenn das so wie du das schilderst, diesmal um 8.
Na, 8 Uhr nicht, aber es war wieder mal um 9 Uhr. Aber man will natürlich auch was von der Tour haben und es soll ja auch nichts in Hetze sein. Und das war auch nicht auf der Tour. Nochmal kurz als Hinweis, so ganz untrainiert würde ich da nicht hingehen, aber man kann es also durchaus schaffen. Aber diese E-Bikes rollen nicht von alleine, auch da muss man treten. Und man hat ja auch jederzeit die Möglichkeit, den Akku auszuschalten und dann so zu fahren. Ja? Also von daher... Mit gemütlich Frühstücken war es dann wieder nichts. 9 Uhr ging's los, aber das ohne Wertung. Ne? Wir haben alle genug Zeit gehabt zum Frühstücken. Man stellt sich auch darauf ein, wenn man sowas macht. Und ja, sind wir einen wunderschönen Radweg gefahren. Die Sonne ging gerade auf. Wir waren mal im Schatten, wir waren mal in der Sonne. Ja, richtig, richtig klasse. Was vielleicht wichtig ist, hält man auch an, wenn man mal zur Toilette muss. Ist ja nicht ganz unwichtig oder so. Auch da hat der Guide immer wieder gefragt und natürlich auch Anlaufpunkte gehabt, eben eine Toilette zu besuchen, ist nicht ganz unwichtig, weil es macht auch keinen Spaß, wenn man irgendwie auf die Toilette muss und keine Ahnung, da sich quält. Zum Zweiten, unterwegs, wenn die Flasche mal leer ist, werden sehr, sehr viele Brunnen angefahren, wo man seine Flasche wieder voll machen kann, dass man sich dementsprechend mit Wasser ausrüsten kann. Ne? Ja, und wir sind dann an einem bestimmten Punkt zu einem Shuttle gebracht worden. Ich hatte eingangs gesagt, wir haben Level 1 bis 2. Ich denke mal, der Level 4 wird vielleicht den ganzen Berg hochfahren. Wir haben uns bis zur Hälfte des Berges shutteln lassen, was auch okay ist, und sind dann ins Silvretta-Gebiet gefahren. Also da kommen auch die Räder auf den Anhänger und dann fährt man hoch. Wir sind gefahren bis zum Vermund-Stausee. Und wie gesagt, man kann auch von der Mautstation von unten aus losfahren. Aber weil wir eine Level 1-Tour hatten, sind wir gebracht worden. Und dann fährt man im Prinzip... ab dem Vermund-Stausee Serpentinen hoch im Silvretta-Gebirge, sodass man am Ende den Pitzbuin sehen kann, über 3000 Meter hoch.
Das ist der die Sonnenmilch gemacht
genau,
hat.
Genau, ne? Das ist auch wirklich so, ja genau. Und ja, das ist eine wunderschöne Auffahrt, die man hochfahren kann, so klassische Kehren, alles gut zu fahren, nicht so viele Prozente an Steigung, die man fahren muss, also da teilt sich das Feld natürlich ein bisschen auf. Da sagt der Guide dann freie Fahrt, jeder fährt seine Geschwindigkeit so hoch, wie er möchte. Man kann sich auch nicht verfahren, ist ja nur eine Straße. Jeder wählt sein Tempo, jeder wählt seine Belastung und das wurde auch nochmal von dem Guide angesagt, sodass keiner davor Angst haben muss. Und das ist schon gewaltig, wenn man diese Kehren da hochfährt. Jemand, der da nicht so zu Hause ist, der kennt es vielleicht nur so aus dem Fernsehen, wenn irgendwie Radrennen sind, Tour de France, was weiß ich, keine Ahnung, Vuelta. Aber das ist schon echt cool. Und da jeder sein Tempo wählen kann und alle dann zusammen wieder oben ankommen oder beziehungsweise sich dort wieder treffen, ist das richtig klasse. Einige waren recht schnell oben und einige haben sich ein bisschen Zeit gelassen. Überhaupt gar kein Thema. Ne? Also die Bieler Höhe ist dann letztendlich auf 2032 Meter hoch, ne? Und ja, im Prinzip der Pitzbuin, der markiert die Grenze zwischen Österreich und dem Schweizer Kanton Graubünden.
Auch Graubünden? Oben,
ja.
Bündner Fleisch.
Was ist das schon wieder?
Jetzt ja, so getrocknetes Erzbetoppenfleisch. Ich kann nichts dafür.
Okay. Ja, wunderschöner Blick auf den See, der schneebedeckte Pitzbuin, wie gesagt, über 3000 Meter hoch. Leider nur noch wenig Schnee, ja, auch da. Macht sich natürlich der Klimawandel bemerkbar. Man kennt noch andere Bilder. Ja, und dann gab es eine kleine Überraschung. Anja hat dann gesagt, wir sollen über diese Brücke fahren, in so einen Tunnel rein. Und ja, warum denn? Und was ist denn da? Und so hat sie halt nichts gesagt. Dann sind wir halt in den Tunnel ganz langsam reingefahren. Und ja, war so richtig schön mit Chill-Out-Musik, mit wechselnder Beleuchtung. Und das war einfach nur super, super nett, dort durchzufahren. Und,
aber habt ihr das ausgelöst, dann irgendwie Lichtschranke oder?
Das geht den ganzen Tag lang. Ach so. Den ganzen Tag lang. Da ist ja so viel los da oben, ja. Und wir waren halt überrascht. Und dann auf der anderen Seite kann man nochmal schöne Fotos vom Panorama machen und vom Pitzbuin. Und dann sind wir halt wieder zurück. Da gibt es dann noch so ein kleines Video, was ich gemacht habe. Mal gucken, vielleicht stelle ich es mal rein mit ja, der Musik, cool. mit dem Licht. Also von daher war das richtig klasse. Ja, und wer viel fährt und viele Berge hochfährt, er muss natürlich auch essen mittags und wir ja, sind auf der Silvretta Alm gewesen und ja, ich meine, jetzt kann man wieder sagen, ich habe schon mal das und das gegessen, besser geht nicht. Aber ich muss sagen, die Röstis und der Kaiserschmarrn, da muss man schon sagen, da habe ich so in der Form, das habe ich noch nirgendwo gegessen.
Ja, also. Kaiserschmarrn ist so eine Sache, das kommt manchmal aus der Packung, dann wird das nur
garantiert nicht
nur geschnitten und irgendwie, so wie Rührei in manchen Hotels mittlerweile. Oder wird es wirklich schön flockig gemacht und dann so fluffig. Das muss ja so ein bisschen fluffig und kross sein.
Ja, genau so war es. Ja,
dann war es ein guter.
Haben sich, glaube ich, alle Rösti und Kaiserschmarrn bestellt. Empfehlung auch von Anja. Wir hatten Sonne. Sie hatte erzählt, eine Woche vorher war sie da schon mal mit der Tour unterwegs. Die hatten keine Sonne, die haben im Nebel gegessen. Dann ist es natürlich nicht so schön, aber wenn man da in der Sonne sitzt, also ich wollte gar nicht mehr weiterfahren. Aber jede Mittagspause geht zu Ende. Also nochmal merken, Silvretteralm, wenn ihr da mal seid, einen Kaiserschmarrn bestellen oder Rösti bestellen. Beides total cool. Ja, und dann geht es quasi die andere Seite des Berges wieder runter. Zur Mautstation auf der anderen Seite. Was wir da gemacht haben, kurz aufgeteilt, die ein bisschen besser fahren konnten, ich drück's vorsichtig aus, also die sich das zugetraut haben halt einen schönen Trail gefahren. Das heißt, da muss man ein bisschen tricksen, da kriegt man auch richtig Geschwindigkeit drauf und braucht ein bisschen Fahrtechnik. Und die es nicht wollten, sind über die Straße zurück. Die waren nicht weniger schnell, die waren noch eher unten, weil es ganz schön steil, aber die sind halt über Asphalt zurückgefahren. Also von daher ganz, ganz toll aufgeteilt wieder, haben uns unten getroffen, alle sind heile unten angekommen. Und dann ging es halt weiter über den Radweg über Galtür, muss man sagen, genau, Galtür heißt es, über den Radweg nach Ischgl. Und dann kam die Riesenfete in Ischgl. Man kennt ja Ischgl als absoluten Fetenort. Ja, aber von Fete war da aus meiner Sicht gar keine
Spur. Ich kenne das als Corona-Ort.
Ja, das hatten wir, als wir, ich glaube, wir haben Weinchen getrunken in einer kleinen Gastlichkeit und da sagten die, ja, das hätten wir schon alle gehabt hier in Ischgl. Ja, das war, glaube ich, der Ort, wo es losgegangen ist, ne, wenn mich nicht alles täuscht. Ja, auch da wieder tolles Hotel bezogen. Hotel ist klar, werde ich auch verlinken. Tolles Hotel. Was cool war, Wäscheservice. Also man hat die gebrauchten Sachen abgegeben. Die wurden innerhalb von 2 Stunden gewaschen und getrocknet. Und dann haben wir die wieder da gehabt und dann braucht man nicht ganz so viel Sachen mitnehmen an Trikots oder T-Shirts oder Hosen oder was man da halt anhat, Socken. Also das war klasse. Draußen auf der Terrasse gesessen, tolles Abendessen gehabt, toller Wein. Wie gesagt, Go Alps hat in dem Preis diese Halbpension da drin. Und vielleicht mal kurz mal was von der Karte, damit man sich ungefähr vorstellen kann, was es da so gibt. Also Salat vom Buffet, Avocado auf Tomate und Nüsse. Ja, eine schöne Zwiebelsuppe haben wir da bekommen, zweierlei vom Weidelamm, Kräuterpilze oder Zander mit cremiger Polenta und Süßkarotten und dazu passende Weine. Da haben wir den grünen Veltliner, den hatten wir, glaube ich, letztes Mal bei Wien, wenn mir nicht alles täuscht. Genau. Ne? Ja, ein Chardonnay oder ein Brunello de Montalcino, kennst du auch, Andi.
Brunello.
Aber jetzt nicht wieder anfangen.
Nein.
Ja, dann hast du ja heute schon einen Teil gehabt. Also was ich damit sagen will, ein ganz langer Tisch. Wir haben in der Gruppe gesessen, haben einen super schönen Abend verlebt. Und ja, ein paar Informationen vielleicht zum Ort. Nochmal, es war überhaupt nichts los, auch in diesem Kuhstall heißt er, glaube ich. Also ich war da auch schon mal im Winter, da war erheblich mehr los, muss ich sagen. Aber du wahrscheinlich auch mal im Winter da gewesen, Andi, ne?
Also, ja, ich habe es mir mal angesehen. Ja, ja. Ja, sage ich gleich noch was dazu.
Ja, also vom Skigebiet glaube ich sehr, sehr gut. Man fährt da halt hoch mit dem Lift, über 40 Liftanlagen in Ischgl. Und man kommt von vielen Liftanlagen oder mit vielen Liftanlagen oben auf der Idalp auf. Kennen vielleicht viele natürlich vom Skifahren, weil es von dort aus auf die einzelnen Pisten geht mit den jeweiligen Liften. Und ja, auch bekannt durch die Konzerte, die da stattfinden. Ich glaube, da gibt's immer ein Opening und ein Closing und wer da alles aufgetreten ist, Ding und Kings of Leon, Robbie Williams, ich glaube Helene Fischer, da wäre ich jetzt nicht hingegangen, aber das ist ja immer ein bisschen Geschmackssache. Ja, dann fahren die alle hoch und gucken sich die Konzerte an. Muss aber super sein, habe ich selber noch nicht gesehen. Hast du so ein Konzert schon mal gesehen da oben? Nein.
Nee, habe ich nicht gesehen, aber ich kenne die Idalp, kenne ich sehr gut. Also im Grunde ist das ja so ein riesiges Skigebiet und das weit über 300 Pistenkilometer. Und das Interessante ist, man fährt jetzt nicht von Ischgl hoch und da in einem Radius rum, sondern das ist verbunden mit Samnaun in der Schweiz.
Genau.
Und man kann praktisch, also wir waren immer, was heißt immer, ich war, glaube ich, 4-5 Mal in Samnaun, ist auch ein zollfreier Ort, ganz nebenbei, wo man dann startet ins Skigebiet zum Alptriedersattel und kann dann so rüberfahren Richtung Ischgl. Ein Freund von mir hat gesagt, ich fahre immer nach Ischgl zum Friseur. Der hat das wirklich gemacht. Hallo Martin. Und ist dann wirklich rübergefahren zum Friseur und ist dann wieder hoch. Aber das Skigebiet ist wirklich riesengroß und sehr, sehr schön, sehr weitläufig und ein fantastisches Panorama. Aber zu dem Thema zollfrei, das war damals tatsächlich so, dass das ist ja die Landesgrenze zwischen Österreich und Schweiz, genau, im Skigebiet, und da gab es oben ein Zollhäuschen. Und eben diesem erwähnten Freund Martin ist von Samnaun aus nach Ischgl gefahren und dann kam der Zollbeamte aus dem Häuschen auf die Skier und ist hinter ihm her und hat dann gefragt, haben Sie etwas zu vertollen? Ja, und also es ist wirklich, das war damals noch, es ist glaube ich nicht mehr, dass das noch so ist. Ich habe im Internet mal ein bisschen geguckt, da sind die Beiträge von 2010, von 2013, aber trotzdem eine ganz lustige Geschichte und ja, so ein bisschen was in Richtung Musik kann ich noch erzählen, weil wenn ich an dieses Gebiet denke, das war, ich hatte auch mal eine Zeit, wo ich Solo war und dann bin ich vor lauter Frust, habe ich gesagt, ich gehe jetzt Skifahren und bin dann ins Skigebiet, dann habe ich noch mit meinem Auto aufgesetzt und es war einfach der totale Horror und dann bin
tolle
ich,
Reise.
Tolle Reise, das ist so viel zum Thema, ich fahre mal alleine in die Berge. Und bin dann am nächsten Tag zu dieser doppelstöckigen Gondel und es war grauslich grau, Wolken verhangen und ich habe dann damals, wie hieß das Ding von Apple, iPod, glaube ich, der Nachfolger vom Walkman, ne? Aber nichts mit Streaming und so, also so ein iPod und habe von Rammstein gehört, Sonne. Und der zählt ja dann immer an, 1, 2 und so weiter. Und ich bin mit dieser Gondel hoch und jetzt stellen sich gerade die Haare an meinen Armen hoch. Und ich kriege Gänsehaut, weil ich bin tatsächlich, also in dem Moment, wo der singt, hier kommt die Sonne, ist die Gondel über die Wolken gefahren. Und es war blau und alles war weiß.
Ja, sag ich doch, tolle Reise.
Also ja, Reise heißt, glaube ich, auch das Album. Wir kommen meinem Musikgeschmack etwas näher. Also das war ein Erlebnis, was ich niemals vergessen werde.
Ja, toll, muss man echt sagen.
Ja, und natürlich muss ich dann auch noch eine kleine Essensempfehlung abgeben, wenn ihr dort mal seid im Winter. Pizza an der Schwarzwand, also Schwarzwandhütte, unbedingt hin. Und ich hoffe, ihr kriegt keinen Sturm, weil wir hatten wirklich, ich habe eine halbe Stunde auf meine Pizza gewartet, dann kam meine Frau und sagt, wir müssen sofort aufbrechen, ein Sturm bricht herein. Und es war gut, dass wir sofort aufgebrochen sind, weil das war so ziemlich das Knappeste, was ich im Hochalpinen bisher mal erlebt habe. Also wir haben es gerade so geschafft, zurückzukommen. Und also wir haben mit vollem Oberkörper, du musstest in die Hocke gehen, sonst hättest du nicht mehr fahren können. So ein Sturm war dort. Ja. Kann passieren.
Aber Sturm und Unwetter, da komme ich auf unsere nächste Etappe, komme ich dazu. Also von Ischgl geht es dann weiter nach La Fers, Funz. Noch einmal 62 Kilometer und auch nochmal über 800 Höhenmeter. Und man fährt in Ischgl raus, wer sich ein bisschen auskennt, da geht's über Kappel nach See, nach Landeck und wir sind dann rauf nach Tabadil gefahren, da fährt man schon 400 Höhenmeter hoch, da war das Wetter noch richtig schön, haben noch eine schöne Pause gemacht und dann sagte halt Anja, jetzt müssen wir los, weil wir kommen an eine Straße, die kann nur zu bestimmten Zeiten in eine Richtung befahren werden. Das ist ziemlich komisch. Ne? Ja, ja. Aber die bin ich mal bei meiner ersten E-Bike-Tour, sind wir die auch schon gefahren. Und von daher wusste ich Bescheid. Also ich weiß nicht mehr genau, ob es hier vor 2 oder 2 Uhr war. Da ging es dann nur in die eine Richtung. Und während wir da gewartet haben, wir waren dann, glaube ich, eine Viertelstunde zu früh. Aber da darf auch wirklich keiner reinfahren, weil das wird auch kontrolliert. Da fahren auch, weiß ich nicht, ob das Zöllner sind oder Polizeibeamte, die Strecke dann überprüfen. Ja, wir sind dann los. Und die Wolken, oder beziehungsweise als wir los wollten, zogen da schon richtig tiefe schwarze Wolken auf. Und dann heißt es natürlich, was machen wir jetzt? Und Ute, eine Teilnehmerin, ja, jetzt müssen wir uns ja beeilen. Und dann sagte ich, was heißt das? Ich als alter Rennradfahrer von früher, meine Gelsenkirchener Freunde werden sich dran erinnern, Kopp-Runner, Kette rechts. Ja? Wer damit nichts anfangen, also ja, bitte den Kopf bitte nach unten in eine aerodynamische Position. Und die Kette bitte auf das allerkleinste Ritzel, damit wir richtig Geschwindigkeit machen können. Ne, weil wir mit Vollgas zum Hotel müssen, damit wir nicht diesen fiesen Regen abkriegen oder vielleicht noch ein Gewitter mitkriegen. Und das war wirklich Maßarbeit. Die ersten Tropfen haben wir noch mitbekommen. Und dann gab's, und dann sind wir rein ins Hotel und da gab's ein riesen Unwetter. Wir waren in einem Hotel mit Wellnessbereich, haben dann schön im Schwimmbad gelegen, haben rausgeguckt und da draußen ging's also richtig ab. Also von daher haben wir richtig Glück gehabt.
Aber so ein Gewitter in den Bergen hat auch was, muss ich sagen.
Ja, also wenn man im Hotel ist, ja. Und ich komme dann quasi zur nächsten Etappe. Wir haben es gesehen, was es also auslösen kann. Ja, wir sind also von La Fers nach Maloja gefahren. 60 Kilometer, auch nochmal über 800 Höhenmeter.
Nächster Tag,
auch wieder früh morgens los. Das Wetter ging so, naja, war ganz in Ordnung. Aber es war jetzt nicht so wie die anderen Tage, aber wir waren guter Dinge. Sind auch geschuttelt worden in die Schweiz, weil der Weg einfach zu weit ist. Nochmal der Hinweis, wenn ihr in die Schweiz kommt, vielleicht Roaming am Handy ausschalten, weil die Gebühren, glaube ich, sehr, sehr hoch sein müssen. Haben wir auch alles gemacht. Und wir haben es bei der Tour gesehen, dass im Engadin, wo wir dann halt waren, vom Vortag durch das Unwetter, durch viele Gerölllawinen, einiges verschüttet war. Also einige Wege waren mit Geröll voll, die konnten wir gar nicht langfahren. Das ist genau das, was du sagst, Andi. Also wenn du im Hotel bist und kriegst das mit, ist das eine tolle Geschichte. Ja, weil das ist beeindruckend, weil das ist anders als bei uns, ja. Aber wenn du dann am nächsten Tag siehst, was alles so von den Bergen runterkam, da waren einige Wege echt zu, da konnten wir nicht langfahren, mussten auch ein paar Mal links und rechts abbiegen, haben uns auch ein bisschen verfahren, weil wir da, wie gesagt, nicht mehr durch konnten. Und und dann haben wir halt auch mal einen Einheimischen gefragt, der dann, ich kann kein Schweizerisch, deswegen mache ich es auch gar nicht, weil da würdet ihr euch wahrscheinlich totlachen, der dann gesagt hat, jeder Umweg ist ein gutes und zusätzliches Training. Hat er recht, aber wenn man so gar nicht weiß, wo man ist, nee, aber recht hat er. Und haben auch den richtigen Weg gefunden und sind dann an einen See gefahren und haben ein herrliches Picknick gemacht. Leider war es ein bisschen windig, wir wollten eigentlich noch schwimmen gehen dort, aber das war nicht möglich und nach anderthalb Stunden sind wir dann weitergefahren, sind also jetzt mitten in der Schweiz und sind dann nach St. Moritz gefahren, ja, und auch da war ich natürlich wie in Lech super gespannt, weil ich noch nie da war. Also der Ort an sich, ich weiß nicht, ob du schon mal da warst, Andi, St. Moritz.
Nee, ich kenne nur Bilder, aber...
Ja, hat mir von den Bauten her und so nicht so gefallen. Also war auch das einhellige Meinung, glaube ich, aller Teilnehmer. Das ist natürlich schon was Besonderes, wenn man diese Stadt sieht und wenn man diese Grand Hotels sieht und das die Leute, die sich dort aufhalten, ist schon was Besonderes. Aber man muss sagen, der Ort an sich hat mir nicht besonders gut gefallen. Einige Teilnehmer waren dort auch mal zum Skifahren. Muss ein sensationelles Skigebiet sein. Rund um St. Moritz kann ich jetzt nicht beurteilen, weil ich noch nie Skifahren war. Was halt aufgefallen ist, auch im weiteren Verlauf der Tour, wir sind super schöne Radwege wieder gefahren, ganz viele Seen. Und dort tummeln sich dann halt die Windsurfer, die Kitesurfer. Und das war richtig gut anzusehen. Und wenn da gibt's ja Leute, die können das so richtig gut, ja. Und wir haben leider keine Zeit, da immer anzuhalten, sich das Treiben da anzugucken, aber toll. Also Kitesurfer, die das Brett halt hochwuchten und durch die Luft schweben, hätte ich fast gesagt. Tolle Sache.
Also nicht sagen. So jetzt so kleine Bergseen, weil die fallen mir jetzt gerade ein, sondern das sind schon größere Seen.
Schon größere. Okay. Ja. Und wie gesagt, ich hatte gesagt, es war etwas Wind, wir hatten auch viel Gegenwind. Und da haben die natürlich optimale Voraussetzungen. Ja, sind wir noch vorbeigefahren am Nietzsche-Haus, wen es interessiert. Ja, wir hatten uns überlegt, was hat Nietzsche mal so gesagt? Was war das überhaupt für ein Typ? Der ist, glaube ich, relativ früh Professor geworden. Ist dann aber über die Jahre hin, glaube ich, so ein bisschen abgedriftet. Kennst du irgendwelche Sprüche von ihm, die sich bis heute gehalten haben, Andi? Oder sagt dir Nietzsche gar nichts?
Wäre jetzt nicht schlimm. Doch, also. Das ist natürlich einer, der sehr viel mit seinen Gedanken gespielt hat. Ich kenne eins von ihm, wer ein Warum hat, dem ist das Wie niemals zu viel oder so ähnlich.
Das ist ja richtig was zum Überlegen.
Nee, aber lass das mal wirken. Ja. Aber da ist ja wirklich was dran. Also wer jetzt weiß, warum er etwas tut, der ist bereit, dafür sehr, sehr viel zu tun. Also da ist schon was dran.
Also ich hatte mal in die Runde gefragt, kennt jemand ein Zitat von Nietzsche? Alle guckten sich an irgendwie. Oder ich habe nicht alle gefragt. Ich Ich kenne nur, wenn du zur Frau gehst, vergiss die Peitsche nicht.
Oh, das hat der gesagt.
Ja, das hat er gesagt. Ja,
da bleibe ich doch lieber bei meinem Spruch.
Der hört sich auch viel schöner an. Passt auch irgendwie dieser Spruch von mir überhaupt nicht und überhaupt nicht in die Zeit. Ja, witzig, irgendwie die Öffnungszeiten von dem Nietzsche-Haus.
Aber also, ist der Schweizer?
Ich glaube, ja.
Wie war das denn mit dem, da war doch irgendwas mit dem Wahlrecht für Frauen in der Schweiz. Das kam doch extrem spät. Warte, ich google mal schnell, erzähl mal weiter.
Aber ich glaube, da war der schon, der ist mit 56 Jahren schon gestorben an Schizophrenie. Ich glaube, damit hat er nichts zu tun. Ja, wenn ihr da vorbei wollt am Nietzschehaus, wir haben natürlich keine Zeit gehabt. Ich hätte aber auch kein Interesse gehabt, dort reinzugehen. Öffnungszeiten 15 bis 18 Uhr, also schon irgendwie witzig.
Ich habe mal schnell gegoogelt.
Ja, dann
sag mal. März 1971 durften in der Schweiz zum ersten Mal Frauen wählen.
Ja, vielleicht hat er da doch was mit zu tun, ich weiß es nicht.
Ja, keine Ahnung. Aber wer so Sprüche macht, ne? Okay. Aber nein, nicht alle Schweizer sind so, um Gottes Willen.
Ja, genau. Ja, sind weiter viele Trails gefahren. Das war eigentlich die von der Fahrtechnik her die schwierigste Etappe. Aber auch da wieder, wer also sich das nicht zutraut, diese Trails zu fahren mit Wurzeln und mit Lehmboden und mit Waldboden und mit engen Kurven und Steilberg runterfahren möchte, der kann natürlich auch schieben. Ne? Das war aber wirklich teilweise sehr anspruchsvoll, die Wege sehr eng. Gut, ein paar sind runtergefahren. Und ein paar haben halt auch geschoben. Also von daher seht ihr, für jede Leistungsklasse oder ist natürlich was angeboten. Und oberstes Gebot, es darf nichts passieren. Ja, also man kann natürlich auch stürzen vom Rad und das ist meistens nicht gut, wenn man so an die Schlüsselbeine denkt oder an die Knie oder wie auch immer. Deswegen besser ist, wenn nichts passiert und dann soll man halt schieben. Ja, abends im Hotel. Wir waren untergebracht in zwei Hotels, die Gruppe wurde aufgeteilt, das andere Hotel war gegenüber und haben uns dann zum Abendessen im Prinzip getroffen. Wir haben da so ein bisschen beim Abendessen uns gewundert, dass nur ein Gericht angeboten wurde, in dem Fall Rinderhüftsteak. Also die Teilnehmer, ich hoffe, ihr hört alle zu, ihr erinnert euch auch noch an die Diskussion, die wir da zunächst mit dem Kellner, dann mit dem Koch und dann mit dem Besitzer geführt haben, weil wir halt auch Leute dabei haben, die dann halt nicht so gerne Rinderhüftsteak essen und nach guter Überredungskunst und nach einigen Auseinandersetzungen gab es dann auch ein paar Nudeln für die kein Fleisch essen wollten. Sei es drum, haben wir vergessen, war trotzdem ein schöner Abend, weil ich einen super schönen Rotwein getrunken habe. Und ich habe es mir aufgeschrieben, das war ein Sforzato Corte di Carma. Ein Rotwein, sehr schwer, aber der hat mir richtig gut gefallen. Was mir nicht gefallen hat, du weißt, was kommt, ne, ja, Andi? Ja. Nicht, dass er so schwer war und so toll war, also, dass ich für einen offenen Wein 20 Franken bezahlt habe.
Wie viel sind das in Euro?
Ungefähr das Gleiche, ich weiß es nicht, keine Ahnung. Aber für einen offenen habe ich aber gleich in die Runde, der wäre was. Und da wurde der aber auch nochmal geordert. Und also von daher sehr, sehr cool. Ich würde sagen, Prost. Also, aber Mann.
Ja, das war ja auch was ganz Besonderes.
Ja, wahrscheinlich im Barrique ausgebaut, ne? Wie du immer so schön sagst, Andi. Also ja. Sagt man das?
Nein, ich sag, wenn ihr so mal richtig einen loslassen wollt, so sagt er, oh, der war im Holz.
Der war im Holz.
Ja, wenn man sich so souverän, was das Thema angeht, geben will, sagt man, also erstmal lehnt man sich zurück, lässt ihn wirken und die Leute, immer mehr Leute gucken auf dich dann am Tisch und dann sagst du irgendwann, jetzt ist er da. So, und ja, kein Wunder, der war im Holz. Also, ne,
ich glaube, das mache ich nicht, also nee, definitiv nicht.
Mach das mal aus Spaß, jeder hält euch für verrückt. Ich habe es mal getestet, die haben mich angeguckt und sagen, was ist denn mit dem?
Ja, letztendlich mit dem Wein an sich ein super schöner Abend. Also wir haben Spaß gehabt am Tisch, also wirklich gut. Ja, und dann muss man sagen, dann geht's auf die letzte Etappe. Also ich finde, wir sind jetzt auch relativ schnell gefahren. Geht's eben von Maloja zum Comersee. Da haben wir halt nicht so viele Höhenmeter gehabt, nur 480. Aber dafür sind wir 77 Kilometer unterwegs gewesen oder haben wir noch vor uns. Also wir sind zunächst ständig bergab gefahren ins malerische Bergell. Da muss man echt aufpassen. Das ist zwar Asphalt, aber das ist richtig, richtig steil mit Serpentinen und da muss man schon die Bremse betätigen. Deswegen ist es auch sinnvoll, dass man sein Rad, bevor man losfährt, so super checken lässt, dass die Bremsen auf jeden Fall funktionieren. Und jeder hat seine eigene Geschwindigkeit. Es war wirklich aber auch eine super schöne Abfahrt, ne? Aber ehrlicherweise fahre ich ja lieber bergauf als bergab. Und von daher, ja, tolle Abfahrt. Unten haben wir uns getroffen und dann ging es halt weiter über wunderschöne Kastanienwälder. Dann sind wir durch kleine idyllische Dörfer gefahren, über alte steinerne Brücken säumen den Weg. Also richtig was fürs Auge. Wir mussten auch eine kleine Fußgängerbrücke überqueren. Da konnte man nicht drüber fahren, die war zu eng. Da mussten wir dann absteigen und das Rad drüber schieben.
Wer sein Rad liebt, der schiebt.
Ja, und wenn einer nicht so mit dem Wackeln, wenn er das nicht so gut findet, die war auch ein bisschen höher, das ist für den jeweiligen schon eine kleine Überwindung. Aber hat alles gut geklappt. Witzig, dann haben wir eine Kapu-Pause gemacht in der Schweiz noch, direkt am Grenzübergang. Und 30 Meter weiter war schon Italien. Das ist irgendwie witzig.
Ja, also ich bei dem, was du erzählt hast, wäre ich 35 Meter weitergefahren. Genau. Weil ich selbst in Florenz oder so kriege bezahlt so für ein Espresso irgendwo am Hauptmarktplatz so ein Euro oder mittlerweile 1,20 €. Was hat der Cappuccino gekostet?
Man könnte meinen, du wärst dabei gewesen, Andi, weil genau das hat nämlich der Bernd gesagt. Warum sind wir nicht ein bisschen weiter? Hätten wir nur die Hälfte bezahlt. Ja, also von daher, Bernd, kannst du dich noch dran erinnern? Also wenn du zuhörst, du hast gesagt, lass uns doch da vorne, das ist doch billiger.
Bernd, wir verstehen uns, unbekannterweise. Liebe Grüße.
Nee, super. Und dann ging es halt weiter bis an den Comer See. Ne? Ein bisschen Gegenwind, aber es lief gut. Die Gruppe hat gut funktioniert, haben ein bisschen Gas gegeben, weil wir auch ankommen wollten. Und im Prinzip sind wir dann am Comer See angekommen. Comer See.
Soll ich mal? Drittgrößter See Italiens?
Ja, guck mal, jetzt kommt's doch. Ne?
Schweiz war ich ein paar Mal, aber Italien ist doch.
Das ist dein das Revier, Beste. Ne?
Ja,
das,
mein Revier, mein Wein und Essen und Berge und Wander und Wohlfühlrevier, ja, auf jeden Fall.
Okay. Ja, der zweitgrößte, hört mal unsere Piemont-Folge, dann wisst ihr nochmal, ich glaube, das war der Lago Maggiore, wenn wir nicht alles
durch. Molto bene.
Und der größte natürlich der Gardasee. 170 Kilometer Gesamtuferlänge am Comer See. Und ist der tiefste See Europas übrigens und komplett von Bergen eingeschlossen. Und auch da, aufgrund der thermischen Winde, das ist am Gardasee, glaube ich, auch so, da geht es, glaube ich, mittags immer los, dann kommen die ganzen Surfer da aus ihren Höhlen, kann man super gut surfen, aber natürlich auch Mountainbiker wie wir und Bergsteiger kommen da voll auf ihre Kosten. Wir waren in Coccoli, glaube ich, wenn mich nicht alles täuscht, aber die Hauptstadt ist natürlich Como.
Und wo ist das, wie, Coccoli? Und das ist das im Norden, oder?
Ja, da fragst du mich jetzt was. Also da kann ich noch niemals was zu sagen. Also wir sind auf jeden Fall da angekommen.
Okay, und ihr habt den See gesehen.
Wir haben den See gesehen, haben dann ein schönes Foto gemacht, haben uns die Finisher T-Shirts angezogen, konnten alle nochmal baden gehen. Also von daher absolut klasse. Aber ich glaube, der Comer See ist insbesondere dafür bekannt, dass es Como eben die Hauptstadt und da ist, glaube ich, am meisten los, oder? Du warst bestimmt schon da.
Es war so, wir sind mal auf irgendeiner Tour ich glaube, das war in die Toskana. Meine Frau musste dringend. Und dann sucht man ja schon mal einen McDonald's. Oder wenn man so ein McDonald's-Schild sieht, sagt man, da fahren wir hin. Und dann hat uns das Ding 12 Kilometer so einen Hügel hinuntergelotst und wir waren auf einmal mitten in Como in der Altstadt und hatten gedacht, boah, hier ist aber schön, hier müssen wir mal hin. Und das haben wir dann bei irgendeiner anderen Tour mit verbunden, ich glaube, es war die Piemont-Tour auch noch, und waren dort mal für 3 Nächte in Como selbst und ein traumhafter Altstadtkern mit einer traumhaften Kirche, wo auch viel Musik gemacht wird. Also es schallt dann abends schon mal die ein oder andere Opernarie durch die Gassen oder es wird gesungen dort. Also
ich glaube, du erzählst nicht so viel, Andi. Da machen wir, glaube ich, mal eine Extra-Folge, wenn sich das so anhört.
Also, ich laufe gerade warm.
Ja, deswegen. Ja, also das ist aber...
Ja, hast du eigentlich recht. Also vielleicht nicht nur mit Como, aber es gibt auch Bellagio, ich fahre ja so gerne Boot. Genau. Das könnt ihr euch nicht vorstellen. Wenn ich irgendwo einen See sehe und oder so Boote und Fähren, muss ich immer drauf. Super schön. Und tolles Essen natürlich wieder, super Wein. Da sind eben die Promis, ne?
Also das glaube ich auch. Also bei uns jetzt nicht, außer wir. Wir hatten ja die Tour geschafft, alles ja auch schon. Da ist man ja auch schon ein bisschen prominent. Ja, also von daher. Aber da hört man natürlich die dollsten Geschichten, dass George Clooney da sein Anwesen hat, wo die Leute, wenn sie mit dem Boot vorbeifahren, alle aufspringen und ihre Fotos da machen. Ja,
habe ich selbst erlebt.
Also, ja, ach so, ja.
Das war auf dem Weg nach Bellagio von Como aus und dann links auf einmal stehen alle auf. Und da sagte ich zu meiner Frau, da hat jetzt jemand das Haus von George Clooney entdeckt. Jeder hat den 50-fach Zoom seines Super-Handys angemacht, um zu gucken, ob er denn zu Hause ist und irgendjemand vom
Boot. Also ich finde den auch gut, aber ich wäre, glaube ich, sitzen geblieben. Also ja, früher natürlich auch absoluter Anlaufpunkt für so Größen wie Greta Garbo, Marlene Dietrich, die da alle waren. Ja, und unser alter Bundeskanzler war er, glaube ich, der Adenauer, der hat in Cadenabbia ja so ein Landhaus, das habe ich selber mal besucht. Ich habe da mal so eine Bildungsreise hingemacht und auch wunderschön mit Blick auf den See. Naja, und ist ein Mecker für Paparazzi, ja, wenn man den da sieht. Also bei uns waren jetzt keine Paparazzis, wir haben die Fotos alle selber gemacht. Ja, Colicchio war unser Punkt, wo wir angekommen sind, haben dann unser Schmutzbier getrunken, also in dem Fall sogar Prosecco. Veronika und Rudi haben dann noch 3 Flaschen zusätzlich bestellt, weil wir so happy waren, hatten super Wetter, ja, und absolut schöner Ort, sind noch ein bisschen spazieren gegangen, die Zeit hatten wir auch noch, und abends gab es dann Pizza, die waren so groß wie Wagenräder, das gehört sich für Italien ja auch so, nee, haben wir super gesessen, es war nur super warm, also ich glaube, wir hatten 35 Grad abends noch, ja, und dann schön gegessen, und dann war unsere Tour zu Ende. Eine tolle Tour, eine tolle Truppe, die wir da hatten. Gibt's auch so eine WhatsApp-Gruppe, wo sich schon mal die ein oder andere Nachricht geschrieben wird. Vielleicht fahren wir in der Konstellation nochmal was anderes. Aber ich kann nur sagen, kann jeder machen. Tolle Geschichte, tolle Eindrücke, tolle Tour, toller Guide. Ja, jetzt muss ich aufhören, weil so viel toll. Also das ist richtig, richtig klasse.
Ja, also ich hab Lust darauf, dass selbst mal zu probieren. Ich liebe ja die Alpen, ich liebe die Berge. Ich leih mir auch mal 2 Tage ein Mountainbike aus, ein E-Mountainbike, weil das braucht ihr meiner Ansicht nach in den Bergen, also zumindest ab 50 aufwärts, ne, Arnim. da sind wir beide kurz drüber. er schmunzelt. Also wirklich, ich habe mal eine Frage zu, ihr habt eure eigenen Räder dabei gehabt. Kann man, wenn man jetzt keine hat, wird man wahrscheinlich, weil ihr werdet ja zum Ziel, zum Anfangsort wird er wieder zurückgebracht. Also man kann wahrscheinlich dann auch in Reutte welche leihen.
Genau, also das ist so ausgelegt, dass es Sportgeschäfte gibt, die man auch leihen kann. Vielleicht der kleine Nachteil, man hat noch nie drauf gesessen. Und eine Woche auf dem Rad, da sollte man schon eins nehmen, was dann auch letztendlich passt, wenn es dann mit Rückenbeschwerden losgeht oder man sitzt nicht richtig drauf. Also wir hatten auch natürlich unsere eigenen dabei, aber man kann natürlich auch leihen. Ja, dann werden die Räder auf den Hänger gepackt und dann fährt man zurück nach Reutte. Und dann sind wir genau da, wo wir angefangen haben. Das hat super geklappt. Die Räder werden abgeladen, die Räder werden auf die Autos geladen, auf die Radgepäckträger und dann fahren alle wieder nach Hause. Tolle, tolle Tour, kann man dringendst empfehlen. Nochmal, Go Alps, der Anbieter, toll organisiert, tolle Hotels. So, jetzt war genug.
Da kriegst du aber nichts dafür, ne? Das sollten wir auch nochmal erwähnen. Nein, nein. Aber wie gesagt, wenn das so gut funktioniert, dann kann man auch mal loben und empfehlen.
Ja. Ja. So ist es. Ja, das war die Folge mit dem E-Bike über die Alpen zum Comersee. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Jetzt haben wir uns natürlich überlegt, was machen wir als nächstes und haben natürlich auch so ein bisschen auf die Zuschriften reagiert, die da so kamen. Und ich glaube, der Süden Europas ist so eine Region, die auch sehr oft gewünscht wurde, wenn mich nicht alles täuscht. Ja. Du hast ja noch mehr Post gekriegt als ich. Also von daher, wahrscheinlich, weil du die Weine immer so gut beschreibst, Andi. Wahrscheinlich deshalb.
Ich weiß,
also.
Ich glaube, ja, das ist so. Da werden wahrscheinlich einige sagen, ist ja bald fertig mit seinen Weinbeschreibungen und der andere sagt, oh, das ist aber interessant. Ja. Aber wir versuchen, breite Mischung zu finden und auch vor allen Dingen Abwechslung in die Folgen zu bringen. Und in der Tat, ich glaube, wir machen das tatsächlich, wo wir eben drüber gesprochen haben. Und die Folge, wir haben nur mal so kurz auf dem Blatt so rumgeskribbelt, da ist so viel drauf. Ich glaube, das wird, weil das wird unsere Jubiläumsfolge, die 10.
Cool.
Sogar eine Doppelfolge werden, weil das kriegst du in einer Tour also in einer Folge gar nicht unter. Also Süden Europas, mehr wird aber noch nicht verraten. Und ja, dann würde ich sagen, das war's für heute. Einen vielen Dank, tolle Tour, mal was ganz anderes. Mir hat's Lust gemacht, ich hoffe euch auch. Wie immer an dieser Stelle der Hinweis und die Bitte, gerne Sternebewertungen dalassen. Alles, was mehr ist als 4, freut uns ganz besonders. Schreibt uns Feedbacks, guckt in die Shownotes, Links zu meiner Website, wo ihr auch mich auf jeden Fall erreichen könnt. Lasst uns auch Feedbacks da bei den Anbietern Spotify, Apple und so weiter. Und ich sage tausend Dank fürs Zuhören. Tausend Dank nochmal an Arnim. Bin raus, bleibt gesund, passt auf euch auf und vor allen Dingen bleibt neugierig.
Ja, vielen Dank, Andi. Und die letzten Worte von mir, die kennt ihr schon. Also, habt euch lieb, bleibt gesund, Glück auf.